Was ist Freiheit für dich? Ich habe die Frage gestern testweise mal unseren Kids gestellt und ein Kind hat dann ganz schnell geantwortet, dass ich tun kann, was ich will. Und wir lachen drüber und ich glaube, das ist aber sehr nah an dem, was auch wir erstmal unter Freiheit verstehen, unabhängig zu sein, ausschlafen zu können, reisen in die große weite Welt, einfach mal losziehen, 230 fahren auf der Autobahn, ein Eigenheim haben, wo ich sagen kann, hier bin ich King of my Castle oder Queen of my Castle. Hier habe ich das Sagen. Als Mama kann Freiheit vielleicht ein bisschen kleiner gedacht sein, dass du sagst, mal eine halbe Stunde im Badezimmer, ohne dass mich jemand stört. Kleine Traum von Freiheit, oder? Die Kinder und die Jugendlichen, die dann davon träumen, endlich nicht mehr zu einer bestimmten Uhrzeit zu Hause sein zu müssen. Dann bin ich wirklich frei. Haben wir alle den Traum schon mal gehabt, als wir noch klein waren. Freiheit, das ist in unserer individualistischen Gesellschaft ganz stark verbunden mit meiner persönlichen Freiheit. Niemand soll mir ins Leben reinreden. Ich treffe meine Entscheidungen, ich mache mein Ding, dann bin ich frei. Wenn du den ersten Korintherbrief liest, dann kriegst du den Eindruck, so ganz anders war das damals auch nicht. Es war eine ganz andere Zeit, etwa 2000 Jahre her, antikes Griechenland. Und doch scheint es dort in der Gemeinde viele gegeben zu haben, die Freiheit vor allem so für sich definiert haben. Freiheit ist meine Freiheit. Und die haben das sogar fromm verpackt und die haben gesagt, Jesus hat uns doch frei gemacht. Wir müssen uns nicht mehr an irgendwelche Regeln halten, irgendwelche Gesetze. Alles ist uns erlaubt. Die Auswirkung von dieser Haltung, die war allerdings verheerend und das lesen wir im ersten Korintherbrief sehr deutlich davon, was diese Haltung angerichtet hat in der Gemeinde von Korinth. Gab es viel Streit, gab es Spaltungen unter diesen Christen, es gab Rücksichtslosigkeit, Lieblosigkeit aller Art, sexuelle Entgleisungen, alles schlechte Früchte von einem einseitigen und damit auch falschen Verständnis von Freiheit. Paulus hat in dem Brief ganz schön viel Tinte dafür gebraucht, dieses falsche Verständnis von Freiheit zu korrigieren. Und wir kommen heute ans Ende von einem ganz langen Teil, wo Paulus das am Beispiel von dem Götzenopferdienst deutlich gemacht hat. Was ist eigentlich Freiheit in Christus? Was bedeutet das? Und das Thema Götzenopfer, das ist uns sehr fern, aber die Prinzipien, die er da lehrt, die sind hochrelevant auch für uns heute. Wir dürfen erkennen, wenn wir das lesen, dass wir echte Freiheit nicht in der totalen Unabhängigkeit finden, sondern nur in der Beziehung zu Gott. Dass wir für ihn leben und aus der Beziehung zu ihm heraus auch für andere. Und ich möchte uns diesen Text lesen aus 1. Korinther 10, ab Vers 23 bis Kapitel 11, Vers 1. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst und forscht nicht nach, damit er das Gewissen nicht beschwert. Denn die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Wenn euch einer von den Ungläubigen einlädt und ihr wollt hingehen, so esst alles, was euch vorgesetzt wird und forscht nicht nach, damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Wenn aber jemand zu euch sagen würde, das ist Opferfleisch, so esst nicht davon, um dessen Willen, der es euch gesagt hat, und damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Ich rede aber nicht von deinem eigenen Gewissen, sondern von dem des anderen. Denn warum sollte ich das Gewissen eines anderen über meine Freiheit urteilen lassen? Wenn ich es mit Danksagung genieße, was soll ich mich dann wegen etwas verlästern lassen, wofür ich danke? Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Erregt keinen Anstoß, weder bei den Juden noch bei den Griechen noch bei der Gemeinde Gottes, so wie auch ich jedermann in allem zu gefallen lebe und suche nicht, was mir, sondern was vielen dient, damit sie gerettet werden. Folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Und Vater im Himmel, wir danken dir für dein lebendiges und mächtiges Wort und dass du heute zu uns reden willst. Danke, dass du uns kennst. Du kennst unsere Herzen durch und durch. Du kennst uns besser, als wir uns selber kennen. Du weißt auch, wo wir Freiheit noch falsch definieren, wo wir sie in der Unabhängigkeit suchen, wo wir eigentlich sie bei dir suchen und finden müssten. Hilf uns, die Freiheit in Christus tiefer und besser zu verstehen. Form du uns wirklich durch dein Wort in sein Bild hinein, dass wir Jesus ähnlicher werden. Das beten wir in seinem mächtigen Namen. Amen. Ich möchte in drei Punkten mit uns diesen Text anschauen. Der erste, christliche Freiheit ist keine absolute Freiheit. Das sehen wir in den ersten beiden Versen und dann im größeren Mittelteil. Christliche Freiheit nimmt Rücksicht auf das Gewissen anderer. Und dann ab Vers 31, der letzte Punkt, christliche Freiheit heißt, leb zu Gottes Ehre. Der erste Punkt, christliche Freiheit ist keine absolute Freiheit. Die erste Frage, die sich aufdrängt, wenn wir das hier lesen, ist, was ist eigentlich gemeint, wenn Paulus hier sagt, alles ist erlaubt? Ich kann mich an eine Diskussion erinnern, in Zeiten, da war ich noch in der Studentenmission in Bayreuth, da haben manche SMDler dieses Wort gebraucht und auf eine Situation angewandt, da hat sich eine Christin aus der Gruppe mit einem Nichtchristen befreundet. Und sie haben gesagt, das ist doch in Ordnung, die können doch zusammen sein, schließlich sagt uns doch Gottes Wort, alles ist erlaubt. Hier und auch schon in Kapitel 6, Vers 12, alles ist erlaubt. Wir haben doch die Freiheit, das zu tun. Aber kann das wirklich sein? Will Paulus sagen, dass es als Christ nicht drauf ankommt, wie du lebst, dass du tun und lassen kannst, was du möchtest, auch Dinge, von denen uns Gottes Wort klar sagt, tu das nicht. Nein, das kann nicht sein. Das verdreht komplett, was die Bibel uns sagt und es verdreht auch komplett, was uns dieser Abschnitt hier sagt. Allein wenn wir gleich weiterlesen und Vers 24, wo es dann heißt, niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Das ist ja keine Empfehlung, so nach dem Motto, könnte man mal drüber nachdenken, wäre vielleicht gut, das zu tun, was dem anderen dient. Na, das ist ein Gebot. Das ist eine klare Anweisung für das Leben in der Gemeinde. Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Und es ist ausbuchstabiert, was Jesus als das wichtigste Gebot genannt hat. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da wird es konkreter. Such das, was dem anderen dient. Also das macht schon deutlich, es kann nicht alles erlaubt sein, darum kann es hier nicht gehen. Was Paulus wirklich macht, ist, er zitiert die Haltung, die dort in Korinth da war. Die haben gesagt, alles ist erlaubt, kann man in Anführungsstriche setzen. Alles ist erlaubt, sagt ihr. Ich, Paulus, sage euch mit der Autorität des Heiligen Geistes, nicht alles dient zum Guten. Ihr sagt, alles ist erlaubt, ich sage euch, aber nicht alles baut auf. Er bestätigt nicht ihre Haltung, er widerspricht hier entschieden. Eure Freiheit in Christus ist keine absolute Freiheit. Die ist nicht losgelöst von Gottes Wort. Ihr könnt eben nicht tun und lassen, was ihr wollt. Gott hat euch rausgerufen aus dieser Welt, in seine Familie. Und jetzt gebraucht diese großartige Freiheit, die Gott euch schenkt, dass er euch rausgerufen hat, dass er euch frei gemacht hat, um für ihn zu leben und für andere Menschen zu leben. Ihr Lieben, wir machen uns oft große Sorgen darum, dass wir gesetzlich sein könnten. Vielleicht hast du schon mal so eine Diskussion geführt, aber wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht gesetzlich werden. Und es ist eine Gefahr. Und die Bibel warnt davor an verschiedenen Stellen, dass wir unsere Sicherheit darin suchen, Gottes Gebote zu halten. Das kann uns keine Sicherheit geben. Da findest du keine Sicherheit. Aber es gibt auch eine andere Gefahr für uns und da warnt uns dieser Text und andere Texte, dass wir nämlich in die Gesetzlosigkeit abdriften, dass wir Gottes Willen mit einem alles ist erlaubt vom Tisch wischen oder mit einem, oh, wir wollen ja nicht zu gesetzlich sein und dann interessieren wir uns nicht, was Gott uns klar gesagt hat. Und auch das geht nicht, da müssen wir uns schützen davor, auf der Hut sein, wachsam sein. Das ist nicht die Freiheit, die die Bibel uns zeigt. Wenn wir so denken, dann ist das noch unser alter Hang zur Sünde. Von Natur aus sagen wir, ich lebe für mich. Ich suche meine Freiheit. Aber Gott befreit uns von diesen Fesseln, aus dieser Knechtschaft. Er bringt uns in die Lage, wirklich anderen zu dienen, ihr Gutes zu suchen, sie aufzuerbauen. Wenn du Christ bist, dann will ich dich das fragen, hat es für dich Priorität, so zu leben, mit dem Blick für andere, nicht das zu suchen, was dir dient, sondern den anderen? Es ist deine Orientierung im Leben, dass du mit diesem Blick unterwegs bist, vielleicht als erstes in der Gemeinde. Warum bist du hier? Warum bist du im Gottesdienst? Na, viele von uns sagen, und ich will mich da gar nicht ausnehmen, ja, ich brauche das für mich. Und so bewerten wir dann auch einen Gottesdienst. Was gibt mir das? Was bringt mir das, hier zu sein? Ich spreche manchmal mit Gemeindemitgliedern, die sind wenig im Gottesdienst und die sagen dann auch oft ganz schnell, wenn man dann zusammen so ins Gespräch kommt, ja, ich weiß, das wäre besser für mich, ich brauche das eigentlich, dass ich im Gottesdienst bin. Und ja, das stimmt, du brauchst das für dich und vielleicht an der Stelle auch, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, in Livestream hinein, auch du brauchst es, wenn du kommen könntest, aber heute nicht da bist, wenn du nicht krank bist, sondern aus anderen Gründen einfach sagst, ist mir nicht so wichtig, du brauchst es, dass du hier bist. Aber nicht nur du brauchst das. Die Gemeinde braucht das auch. Andere brauchen, dass du hier bist. Gott hat uns zusammengefügt als einen Leib. Wir sind sein Leib Christi hier als Ortsgemeinde. Wir sind zusammengefügt, viele Glieder an einem Leib und wenn jemand nicht da ist, dann fehlt er. Du fehlst im Gemeindegesang, wenn wir zusammen Gott loben. Deine Stimme fehlt, wenn du nicht da bist. Wenn wir zu seiner Ehre singen und auch das uns gegenseitig ermutigt, dieser volle Gesang, und der ist ja mit den Jahren immer besser geworden. Es ist so ermutigend. Und doch fehlen Stimmen. Wenn du nicht hier bist, fehlt deine Stimme. Du fehlst in der Gebetsgemeinschaft. Nicht jeder muss da laut beten, aber allein wenn wir dann laut dazu Amen sagen können, ist es ermutigend. Und jeder, der sich daran beteiligt und wenn es nur ein kurzes Gebet ist, wenn das nicht besonders ausgefeilt ist, es stärkt uns, es richtet uns gemeinsam aus auf den Herrn. Du fehlst vor und nach dem Gottesdienst, um andere wahrzunehmen, sie zu begrüßen, mit ihnen ins Gespräch zu gehen. Die, die am Rand sind, die sich vielleicht nicht so trauen, die eher introvertiert sind, mit hineinzunehmen in die Gemeinschaft. Du fehlst, wenn du nicht da bist. Ja, das braucht manchmal echt einen Schritt raus aus der Komfortzone, aber wir sind nicht hier nur für uns. Wir sind auch hier, weil wir das brauchen, aber wir sind genauso hier, weil andere das brauchen und wir dürfen das suchen, was den anderen dient. Und es geht weiter, wenn wir in die Woche gehen. Wir haben das oft so, Gottesdienst ist am Sonntag und dann lebe ich wieder mein Leben. Aber da ist noch so viel möglich, auch für uns als Gemeinde, dass wir uns auch unter der Woche noch mehr in den Blick nehmen und sehen. Es gibt Geschwister in der Gemeinde, die sind krank, die können wirklich nicht mehr hierher kommen. Die sitzen zu Hause, die können nicht mal einkaufen gehen. Und wie gut ist es, wenn jemand kommt und für sie das erledigt. Und es kann auch oft besser sein, als zu sagen, ja, dann ruf halt den Lieferdienst von Rewe. Es ist was anderes, ob ich als Bruder oder Schwester einkaufe und es noch verbinde mit einer Ermutigung. Hey, ich bete jetzt noch für dich. Ich habe nicht nur die Einkäufe dabei, ich habe dir auch ein Bibelwort, ein Vers, einen Zuspruch. Wir können wirklich das noch mehr entdecken und wir haben als Gemeinde ja sogar ein Tool dafür, um mal zu schauen, wer wohnt bei mir in der Gegend. Wir haben bei Elvanto eine Karte und wenn du Elvanto noch nie gehört hast, frag mich oder vielleicht ab Montag wieder die Bettina, wo finde ich diese Karte, wo kann ich schauen, wer in meiner Gegend wohnt und dann überleg, wie kann ich die Geschwister unterstützen im Rahmen meiner Möglichkeiten. Da muss niemand einen Nebenjob anfangen, aber so eine Stunde in der Woche, vielleicht auch mehr, das suchen, was ihnen dient, was sie brauchen. Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Ein weiteres Beispiel dafür gibt uns der Text selber im nächsten Abschnitt. Da sehen wir ab dem Vers 25, dass christliche Freiheit Rücksicht nimmt auf das Gewissen anderer. Und erstmal entfaltet Paulus da, dass wir als Christen in unserem Gewissen wirklich auch eine große Freiheit haben dürfen. Es ist toll, wie ausgewogen Paulus hier über dieses Thema spricht. Zuerst sagt er denen, die sehr gesetzlos unterwegs sind, hey, Leute, ihr müsst erkennen, um was es wirklich geht im Leben. Nicht um eure persönliche Unabhängigkeit und Freiheit, sondern darum, anderen zu dienen. Und jetzt aber sagt er denen, die im Gewissen vielleicht sehr eng sind und sehr gesetzlich, hey, ihr habt eine viel größere Freiheit, als ihr vielleicht denkt. Das ist erstmal das, was er hier sagt. Es geht in dem großen Abschnitt immer noch um das Götzenopfer. Wie gesagt, seit Kapitel 8 spricht Paulus darüber. In den Tempeln, da wurde Fleisch geopfert. Für Zeus, für Athene, für wen auch immer. Für die Götter wurde das geopfert. Und danach wurde das oft auf den Markt getragen und da verkauft. Und wenn du da shoppen warst, da konntest du nicht wissen, was war vorher mit dem Fleisch? War das vielleicht mal im Götzenopfer oder war das, woher kommt das? Und Paulus sagt, da müsst ihr nicht nachforschen, das müsst ihr nicht wissen. Ich lese das nochmal, Vers 25, er sagt, alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst und forscht nicht nach, damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Er sagt, ihr könnt das einfach kaufen und er begründet es dann mit dem Psalm 24, den wir gerade schon gehört haben. Er sagt, denn die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Vielleicht wurde dieses Fleisch geopfert für irgendeinen Gott, aber es ist immer noch ein Fleisch, was Gott euch geschenkt hat. Ihr könnt es einfach kaufen und genießen, sagt er hier. Als eine gute Gabe Gottes. Macht euch keinen Kopf, was vorher damit war. Damit sagt er nicht, dass das egal ist, was vorhin damit gemacht wurde. Also wenn Leute dieses Fleisch missbraucht haben im Götzendienst, dann war das wirklich schlimm. Und das haben wir uns vorher schon angeschaut in dem Kapitel. Das ist ein Problem und die werden sich auch mal rechtfertigen müssen für ihren Götzendienst. Und doch sagt er hier, ihr macht euch aber nicht mitschuldig, wenn ihr jetzt dieses Fleisch kauft und konsumiert. Dasselbe gilt dann auch, wenn die Korinther wo eingeladen waren, da sagt er auch, ihr müsst nicht euren Gastgeber jetzt verhören und erstmal die Lieferkette nachvollziehen, wer hat was, wann mit diesem Fleisch gemacht, müsst ihr nicht machen, forscht nicht nach, fragt gar nicht, esst einfach. Guten Appetit. Jetzt ist das Beispiel natürlich echt weit weg von uns. Mal eine Frage in die Runde, wer hat das schon mal erlebt, dass er diese Frage so mit dieser Frage gerungen hat, ist das Fleisch auf meinem Teller Götzenopferfleisch? Im Morgengottesdienst ging eine Hand hoch, jetzt sehe ich gar keine Hand. Also ihr kennt das nicht, ich kenne das auch nicht. Und doch ist das Prinzip heute wie damals relevant. Und ich möchte es mal an einem Beispiel festmachen, das vielleicht auch nicht jeden von uns bewegt oder auch viele nicht so bewegt, was aber immer wieder ein Thema ist, auch in der Gemeinde, was mir auch hier schon begegnet ist, nämlich am Beispiel, wie manche Nahrungsmittel in der Landwirtschaft hergestellt werden. Ob da gewisse esoterische Praktiken dahinter stehen, biodynamischer Anbau und so weiter, was man so im Reformhaus typischerweise kaufen kann und ob wir Christen des eigentlich guten Gewissens essen können. Die Frage, die habe ich immer wieder gehört und die führt auch manchmal zu Streit unter Christen. Dürfen wir das eigentlich? Und manche Christen belasten dieses Thema auch wirklich. Und wenn wir das wirklich ernst nehmen, was Paulus hier schreibt, dann dürfen wir sagen, wir können das essen. Wir müssen nicht nachforschen, was da vorher irgendwie esoterisch damit getrieben wurde, bei welchem Mond es geerntet wurde, welche Praktiken da dahinter stehen. Das müssen wir gar nicht erforschen. Wir können es einfach kaufen und wir dürfen es genießen als eine gute Gabe Gottes. Das heißt nicht, dass die esoterischen Praktiken dahinter nicht schlimm wären. Die sind genauso schlimm wie der Götzenopferdienst damals im antiken Griechenland. Das ist ein großes Problem. Sammy hat es vor 2 Wochen hier sehr gut herausgearbeitet. Das ist ein Gottesdienst vor Dämonen, hat er gesagt. Und das ist auch diese esoterische Praktik. Gleichzeitig gilt aber auch durch den Konsum, wenn wir das essen und zu uns nehmen, machen wir uns nicht mitschuldig. Wir haben wirklich die Freiheit. Gott fordert uns nicht dazu auf, dann Nachforschungen anzustellen. Wo kommt mein Müsli eigentlich her? Wie wurde das hergestellt? Jetzt hat mir vorhin nach dem 9 Uhr Gottesdienst einer gesagt, ja, aber damit subventioniere ich ja dieses ganze System und unterstütze das ja. Dazu möchte ich sagen, das war in Griechenland nicht anders, wenn du das Götzenopferfleisch gekauft hast. Es war keine Wohlfahrtsveranstaltung. Damit wurde dieser Tempeldienst finanziert. Aber Gott sagt, du machst dich nicht mitschuldig. Dafür hast du keine Verantwortung. Du darfst es essen, dankbar zu dir nehmen. Seht ihr, Gott gibt uns die Freiheit, in einer gefallenen Welt nicht alles auf seinen Ursprung und seine Herkunft hin überprüfen zu müssen. Was könnten wir dann überhaupt zu uns nehmen? Ich meine, wenn wir das mal weiterdenken, du kannst es auf die Esoterik anwenden, aber ist es denn besser, wenn der Bauer ein Atheist war und es mit einer atheistischen Weltansicht angepflanzt und geerntet hat? Ist das wirklich besser oder ist der nicht genauso einer, der ja nicht dem lebendigen Gott dient, der Gott nicht anerkennt über sein Leben und der damit auch einen Dienst vor Dämonen tut? Wo fangen wir an, wo hören wir auf? In einer gefallenen Welt hast du immer zu tun mit Dingen, die verkauft werden, wo Sünde im Hintergrund steht. Wenn du dein Geld auf die Bank gibst, sei dir sicher, damit werden nicht nur gute Dinge gemacht. Die Bank, die legt es irgendwo an und da stehen auch schlimme Dinge dahinter. Du kannst das gar nicht alles überprüfen. Aber du musst es auch nicht. Es muss dein Gewissen an der Stelle nicht belasten. Das einzige Kriterium, das wir wirklich beherzigen müssen, das gibt Paulus uns hier auch mit, er sagt in Vers 30, wenn ich es mit Danksagung genieße, was soll ich mich dann wegen etwas verlästern lassen, wofür ich danke? Das ist eine richtig gute Frage, die wir uns immer wieder stellen können und stellen sollten. Kann ich was mit Danksagung genießen? Das hat immer seine Grenzen, weil unser Gewissen manchmal zu eng ist und manchmal auch zu weit ist, aber trotzdem ist es eine sehr gute Frage. Wenn du an Dinge kommst, wo es die Bibel dir nicht so klar sagt, darf ich das oder darf ich das nicht, dass du dich fragst, dass du dich wirklich ehrlich fragst vor Gott, kann ich dafür ein fröhliches Dankgebet sprechen? Danke Gott, dass du mir das schenkst. Oder bleibt mir dieses Gebet im Hals stecken, werde ich nervös, weil ich eigentlich sagen muss, nee, also eigentlich kann ich dafür gar nicht Danke sagen. Ich merke, das schadet mir selber, das ist nicht gut für andere und es ist auch nicht gut für meine Beziehung zum Herrn in letzter Instanz. Dann solltest du es besser nicht zu dir nehmen, wenn du wirklich merkst, nee, dafür kann ich, wenn ich ehrlich bin, nicht Danke sagen. Und das ist ein Prinzip, das können wir wirklich auf unser ganzes Leben anwenden, auf all die Themen, die die Bibel auch gar nicht klar regelt und klar dazu spricht, wie wir mit Filmen umgehen, wie wir mit Liedern umgehen, was wir anhören, was wir anziehen, wie wir in unserer Freizeit, unsere Freizeit gestalten und so weiter. Kann ich dafür Gott Danke sagen? Oder muss ich sagen, nee, eigentlich führt es am Ziel vorbei. Wir sehen hier also, Gott schenkt uns eine ganz große Freiheit, aber jetzt kommen wir wieder zum größeren Punkt zurück. Paulus bringt hier den Vers 24 wieder ins Spiel oder das spielt hier mit rein. Ein jeder schaue nicht auf das eine, was dem anderen dient. Er sagt nämlich, obwohl wir diese Freiheit haben, sollen wir uns doch fragen, dient es dem anderen, wenn ich meine Freiheit auslebe? Dient das dem anderen? Und manchmal lautet die Antwort nein. Vers 28. Wenn aber jemand zu euch sagen würde, das ist Opferfleisch, so esst nicht davon, um dessen Willen, der euch gesagt hat, und damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Ich rede aber nicht von deinem eigenen Gewissen, sondern von dem des anderen. Also Paulus sagt, ihr dürft, aber es gibt Fälle, da ist es dran, nicht zu essen. Wenn dir jemand sagt, das ist Opferfleisch, wer könnte dieser jemand sein, muss man sich dann fragen. Es könnte ein anderer Christ sein, ein Bruder oder eine Schwester. Da hat Paulus schon in Kapitel 8 drüber gesprochen. Jemand, der in seinem Gewissen eng ist und sagt, ich habe da echt ein Problem damit, wenn du dir jetzt diese oder jene Flocken von DM reinpfeifst oder was auch immer. Ich habe da ein Problem damit, ich habe da echt einen Gewissenskonflikt. Dann sollst du sagen, nein, dann verzichte ich lieber, als dass ich dir ein Anstoß bin. Ich glaube aber, was noch wahrscheinlicher ist, dass Paulus hier gar nicht zuerst an andere Christen denkt, weil über die hat er schon in Kapitel 8 gesprochen, sondern dass er hier weiter bei dem Ungläubigen ist, bei dem ich vielleicht eingeladen bin, der mir ein Essen vorsetzt und der dann sagt, übrigens, das ist Götzenopferfleisch. Vielleicht, um mich zu testen. Ja, geht das? Jesus Christus nachfolgen und Götzenopferfleisch essen? Vielleicht auch als Spott? Haha. Du, wie kannst du das essen? Du bist doch Christ. Kannst du das wirklich? Kannst du? So als eine Herausforderung. Und dann so eine Situation zu nutzen und zu sagen, ich esse das ganz bewusst nicht, weil ich diesen Ungläubigen nicht in einem falschen Glauben bestätigen möchte, dass es egal ist, dass man den Göttern dienen kann und dem lebendigen Gott, dass das zusammenpasst, Götzendienst und Gottesdienst. Und dass ich dann diese Gelegenheit nutze, um Zeugnis zu geben und mit ihm wirklich über meinen Herrn, über meinen Heiland Jesus Christus zu sprechen. Auf das Gewissen dieses Ungläubigen zu achten, wäre in dem Fall nicht, dass ich das verletze, sondern dass ich erstmal ihm helfen, Gewissen herauszubilden. Dass er erstmal begreift, es gibt einen heiligen Gott, der ein Problem hat mit Götzendienst, vor dem wir verloren sind, den wir so dringend brauchen. Aber egal, auf wen wir das beziehen in diesem Vers 28, ob jemand ein Christ ist oder ob das ein Nichtgläubiger ist, das Prinzip bleibt dasselbe. Wir sollen unsere Freiheit aus Rücksicht auf andere freiwillig einschränken. Bist du bereit, deine Freiheit aus Rücksicht auf andere einzuschränken, dich zurückzunehmen? Zu sagen, ja, ich kann das essen oder machen, aber ich brauche das nicht. Ich kann verzichten, weil mir der andere wichtiger ist. Wie lerne ich das aber? Wie lerne ich so zu leben? Das zeigt uns der letzte Abschnitt ganz deutlich. Es geht nur mit einem wirklich klaren, kann sogar sagen radikalen Fokus auf den lebendigen Gott. Wir können nur uns zurücknehmen und in dieser Weise anderen dienen, wenn wir Gott klar im Blick haben und wenn wir mit ihm und für ihn leben. Deshalb der letzte Punkt, christliche Freiheit heißt, leb zu Gottes Ehre. Paulus sagt hier in Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Für viele Korinther war das persönliche Leitprinzip ihre Freiheit. Und Paulus hält dem dagegen, es gibt was Größeres und Wichtigeres und was viel Entscheidenderes als Leitprinzip für uns Christen. Und zwar soli Deo Gloria. Allein zu Gottes Ehre. War die Woche mit unserer Tochter auf dem O'Bros-Konzert hier in München. Christlicher Rap vom Allerfeinsten, die werden von Album zu Album und Jahr zu Jahr immer besser. Und es hallt noch nach in meinem Herzen, alles nur zu Gottes Ehre, only Jesus, bis ich sterbe. Darum geht's. Darum geht's, das ist die wichtigste Frage. Die wichtigste Frage ist nicht, darf ich das essen oder nicht? Darf ich das trinken oder nicht? Darf ich dies oder das tun oder nicht? Sondern ehrt es Gott. Und da gibt es Dinge, die ihn ganz klar nicht ehren. Und die Bibel zeigt uns das. Und schon in diesem Kapitel 10 im Korintherbrief, der Götzendienst, als mahnendes Beispiel Israel, er hat Gott nicht geehrt. Dieses goldene Kalb hat Gott nicht geehrt. Mein Götzendienst ehrt ihn nicht. Unzucht ehrt Gott nicht. Sex außerhalb von dem Rahmen, den Gott dafür geschaffen hat. Auch mein Murren, dass ich Gott auf die Anklagebank setze, dass ich denke, Gott ist mir was schuldig, Gott muss sich vor mir verantworten, es ehrt ihn nicht. Und dann gibt es andere Dinge, da ist ganz klar, dass sie ihn ehren. Wenn ich um Vergebung bitte, Gott und andere Menschen, und wenn ich schnell dazu bereit bin, anderen zu vergeben. Gastfreundschaft ehrt Gott. Ich mein Haus öffne oder meine kleine Wohnung und sage, ihr seid meine Gäste. Die Versammlung nicht verlassen, im Gottesdienst sein, ehrt ihn. Großzügig zu sein mit dem, was er uns anvertraut hat. Und dann gibt es aber auch viele Bereiche, da müssen wir erkennen, ehrt es Gott, es kommt drauf an. Wie dieses Fleisch, von dem Paulus hier schreibt, du kannst es genießen mit einem dankbaren Herzen und Gott damit ehren. Und es kann auch dran sein, darauf zu verzichten und Gott so zu ehren, aus Liebe zu anderen Menschen. Es kann ihn ehren, wenn du nicht auf deiner Freiheit beharrst, weil du damit Spalt und Streit vermeidest. Nochmal ein Beispiel aus meiner Zeit in der Studentenmission. Das ist inzwischen so lang her, da kann man ein bisschen offener und freier drüber reden. Wir hatten dort mal so eine Woche des gemeinsamen Lebens, wo wir eine ganze Woche in der Gemeinde miteinander übernachtet haben. Und wenn wir nicht gerade an der Uni waren oder auf der Arbeit, dann konnten wir dort eben Gemeinschaft haben, im Glauben wachsen, uns stärken. Und dort kam aber ein Streit unter uns auf, dürfen wir hier zusammen Alkohol trinken? Und es gab die eine Fraktion, die kamen schon mit dem Bierkasten an und für die war die Sache eh schon klar. Das war gar kein Thema, natürlich dürfen wir das. Wo steht, zeig mir den Vers in der Bibel, dass Christen kein Bier trinken dürfen. Findest du nicht? Und dann gab es aber andere, die haben gesagt, da haben wir ein Problem damit, das passt für uns nicht. Wir sind nicht hier, um jetzt Bier zu trinken, wir sind dafür da, Gott zu loben, Lieder zu singen, Bibel zu lesen, zu beten. Das passt für uns nicht zusammen. Und das war so ein Streit, eine Frontstellung. Die einen haben sich lustig gemacht über die anderen. Was habt denn ihr für ein enges Gewissen? Stellt euch doch mal nicht so an. Die anderen haben den Biertrinkern schon gleich das Label verpasst, liberal. Und die sind ja, muss man ja sich fragen, sind das überhaupt echte Christen? Großer Streit. Hat das Gott geehrt? Nein, ganz sicher nicht. Es wäre besser gewesen, wenn eine Gruppe gesagt hätte zur anderen, wir verzichten auf unsere Freiheit. Und in dem Fall wahrscheinlich die Biertrinker, wenn sie gesagt hätten, darf man machen, muss man aber nicht. Wir können auch mal hier eine Woche ohne. Jesus ist wichtiger. Gott allein die Ehre. Es ehrt Gott, wenn wir aus Liebe zu ihm auf Freiheit verzichten, wenn wir uns mehr um andere sorgen und wirklich überlegen, was dient ihnen. Wenn wir das machen, dann spiegeln wir was wider von der Liebe, mit der Gott uns zuerst geliebt hat. Gott hat uns gemacht. Er hat die ersten Menschen in einen Garten gesetzt, den Garten Eden, das Paradies. Er hat ihnen so viel Freiheit geschenkt, hat ihnen gute Gaben gegeben, hat ihnen gesagt, und jetzt macht's, ihr dürft diese Erde füllen, ihr dürft sie bebauen, gestalten, ihr dürft die Gemeinschaft mit mir genießen, den ganzen Segen, den ich euch schenke. Aber das war ihnen nicht genug. Sie haben ihre Freiheit gesucht in der Unabhängigkeit von Gott. Sie haben gegen ihn rebelliert. Sie haben gesagt, Gott, deine Gebote, die wollen wir nicht. Da gehen wir eins drüber. Und es ist böse ausgegangen. Und wir wissen das, wir lesen es ganz am Anfang von der Bibel, dass es nicht funktioniert hat. Es hat nicht die Freiheit gebracht, Gottes Gebote zu übertreten, sondern das Gegenteil. Es hat Zerstörung gebracht. Es hat sie die Beziehung gekostet zu Gott. Es hat Beziehungen zwischen Menschen schwer belastet, zerstört. Es hat sie das Paradies gekostet. Es hat sie das Leben gekostet. Sie mussten sterben. Und wir alle sitzen mit drin in diesem Boot, weil wir alle so gelebt haben von Natur aus. Kann sich keiner ausnehmen. Wir haben alle unsere Unabhängigkeit gesucht von Gott, unsere Freiheit ohne Gott gedacht und gedacht, das ist doch der bessere Weg. Wie erstaunlich, dass Gott nicht gesagt hat, das war's. Ich gebe ihnen ihre Freiheit und dann sollen sie doch mit ihrer Freiheit gegen die Wand fahren und verrecken. Interessiert mich nicht. Gott ist so anders. Sich auf den Weg gemacht, er hat uns wirklich gesucht in unserer Unfreiheit und in unserer Verlorenheit. Jesus Christus, Gottes Sohn, ist Mensch geworden und hat seine Freiheit zu unserem Segen eingesetzt. Er ist nicht gekommen als einer, der sich als König hat verehren lassen in irgendeinem Palast, sondern er hat über sein Programm gesagt, mein Programm ist es zu dienen. Dazu bin ich gekommen. Er ist freiwillig gestorben am Kreuz von Golgatha. Menschen haben ihn dahingeschlagen und doch hat Jesus das ganz klar gemacht. Ich lasse mein Leben, ich gebe das, das kann niemand von mir nehmen. Ich gebe es freiwillig, ich setze meine Freiheit ein zu eurem Segen, damit ihr frei werdet von eurer Sünde, frei werdet von Gottes Gericht, frei werdet vom Tod, dass ihr frei werdet für eine echte, lebendige, tiefe Beziehung zu eurem Schöpfer, zu Gott selbst. Frei werdet aus dieser Beziehung heraus auch für eine echte, tiefe Beziehung mit anderen Menschen, wo es nicht um euch geht immer, sondern um die anderen. So sicher wie Jesus am dritten Tag auferstanden ist, so sicher sind wir als Christen frei durch das, was er am Kreuz getan hat, frei von der Macht der Sünde. Vielleicht suchst du deine Freiheit noch ganz woanders. Ich möchte die Chance nutzen, es dir persönlich zu sagen, echte Freiheit findest du nur bei Christus. Es ist eine große Illusion, dass unsere Unabhängigkeit von Gott uns Freiheit bringt. Es gibt dir nur den Schein, frei zu sein, aber tatsächlich steht am Ende immer Zerbruch. Und die Bibel sagt sogar der ewige Tod. Jesus hat über sich gesagt, der Menschensohn ist gekommen, um nicht um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus hat am Kreuz uns frei gekauft von unserer Sünde, uns frei gekauft für die Beziehung zu Gott. Und das darfst du und das kannst du dir schenken lassen, nur von ihm. Aber er will es dir schenken. Du darfst zu ihm umkehren. Du darfst sagen, ich glaube an dich, Jesus, sei mein Retter und ich lebe ab heute für dich. Und seht ihr, wenn wir diese Rettung erlebt haben, und viele von uns können das bezeugen, können sich noch teilweise erinnern an den Tag, als uns das Licht aufgegangen ist, als Gott uns das geschenkt hat, seine Freiheit geschenkt hat, dann ist unser Programm im Leben das Programm von Jesus, sein Leben, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist das, was Paulus im letzten Vers sagt, in Kapitel 11, Vers 11, sagt er, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen anmaßend. Wie kann er sich denn da hinstellen und sagen, jetzt schaut mich an und dann folgt meinem Beispiel? Aber wir müssen sehen, er sagt nicht, folgt mir nach, sondern folgt Jesus nach. Ich folge Jesus nach, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Und wir sehen, wie Paulus das getan hat. Die Apostelgeschichte berichtet uns davon, seine Briefe zeigen uns, dass wir wirklich durch diese Begegnung mit dem Lebendigen, mit dem Auferstandenen Jesus Christus sein Leben radikal verändert hat. Wie er von einem Christenverfolger zu einem großen Förderer der Gemeinde Gottes wurde, wie er sich hat gebrauchen lassen, wie er sein Leben ganz in Gottes Dienst gestellt hat, wie er wirklich zu Gottes Ehre gelebt hat, wie er dafür auch an die Schmerzgrenze gegangen ist und darüber hinaus. Er ist gereist, an die entlegensten Ecken gegangen, in die fernsten Städte gezogen und hat dort die Juden gesucht, er hat die Heiden gesucht und mit allen hat er versucht, einen Weg zu finden. Wie kann ich denen Jesus bringen? Wie kann ich ihnen das Evangelium bezeugen, damit viele gerettet werden? Auf was muss ich verzichten, um keinen unnötigen Anstoß zu geben? Wie kann ich sie erreichen? Er hat sich steinigen lassen, er hat sich ins Gefängnis werfen lassen, er war unfrei immer wieder, saß im Gefängnis und hat dort seine Freiheit gefeiert in Christus. Er erkannte, es geht um was ganz anderes. Es geht nicht um meine persönlichen Annehmlichkeiten, nicht, dass ich ein easy Leben habe. Es geht gar nicht um mich. Es geht auch um mich, ich bin gerettet, aber es geht darum,